Guten Morgen. Ihr müsst wissen, wenn ich hin und wieder mal shoppen gehe und mir die ein oder anderen neuen Klamotten kaufe, dann kommt es auch hin und wieder vor, dass ich mir ein paar neue Hosen kaufe. Und wenn ich das mache, dann stehe ich vor einem Problem, denn ich bin nicht gerade dick, wie manche wissen, und bin auch ein bisschen länger wie der Durchschnitt. Und die Hosen, die meisten passen mir nicht. Entweder sind sie mir obenrum wunderbar, sitzen gut, aber an den Beinen sind sie sehr kurz und ziemlich eng und naja, schaut einfach doof aus. Oder aber die andere Sache ist, sie passen an den Beinen, aber sind obenrum viel zu weit. Und wenn, naja, die kurze wird doof ausschauen, also kaufe ich meistens die weiten. Und wenn ich jetzt aber diese weite Hose anziehe, dann muss ich mit den Händen die ganze Zeit an dieser Hose sein. Ich gehe los und nach 6, 7 Schritten ist die Hose schon fast am Boden, weil sie einfach nicht hält oben. Und naja, der Tag ist einfach gelaufen, wenn ich so eine Hose anhabe. Aber glücklicherweise gibt es eine wunderbare Erfindung und ich habe das dabei, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Das ist ein Gürtel und dieser Gürtel hat eine wunderbare... Oh, jetzt fällt er runter. Dieser Gürtel hat eine wunderbare Eigenschaft, nämlich er hält die Hose oben. Und okay. Und wenn ich mit diesem Gürtel, ja, die mich umgürte, die Hose festmache, dann habe ich die Hände frei. Dann gehe ich und die Hose bleibt oben und alles ist wunderbar. Und in dem Bibeltext, in dem wir heute lesen, da geht es auch um was Ähnliches. Also es geht nicht um Hosen, aber es geht um Gürtel. Und schlagen wir mal auf den ersten Petrusbrief, da sind wir ja in der Predigtreihe, und lesen zur Einleitung mal den ersten Vers, den Vers Nummer 13. Da schreibt Petrus: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Nur mal den ersten Vers. Was wir hier umgürten sollen, sind nicht unsere Hosen. Das ist fest. Und Petrus nimmt ein wunderbares Beispiel. Das war bei den Menschen damals auch so. Die hatten lange Gewänder an und damit sie gut durch den Tag kommen konnten, mussten sie die hochbinden, die Gewänder, so über die Knie und dann mit einem Stoffgürtel festmachen. Wir sollen uns umgürten. Und zwar die Lenden unserer Gesinnung. Man könnte auch vielleicht sagen, wir sollen unser Denken umgürten oder unsere Einstellung. Aber der Effekt ist derselbe. Die Voraussetzung für mich, um gut durch den Tag zu kommen, ist eine umgürtete und fest fixierte Hose. Und die Voraussetzung für das, was wir noch lesen werden hier in dem Text, ist eine umgürtete und feste Gesinnung. Ein klares Denken, aber nicht auf irgendwas gerichtet und nicht auf irgendwas fixiert, sondern auf Jesus Christus. Und er redet ja auch vom Nüchternsein. Im zweiten Teil, seid nüchtern, sagt er. Jemand, der besoffen ist, der kann nicht klar denken und der kann nicht gerade gehen und der kann nicht normal sprechen, sondern der lallt nur so daher. Und wenn wir nüchtern sind, dann können wir klar denken. Und er sagt es jetzt zweimal, es ist beides dasselbe. Aber für das, was hier kommt, ist es wichtig, dass wir ein fixiertes Denken haben, eine umgürtete Gesinnung auf Jesus Christus. Wenn wir den Text vorher anschauen, da geht es um die lebendige Hoffnung der Gläubigen. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt geht Petrus weiter und erinnert uns aber vorher, bevor er zum Eigentlichen kommt, noch einmal daran, dass wir uns umgürten sollen, dass wir unsere Gedanken festmachen sollen. Und der Text heute Morgen ist schon ein bisschen aufgebaut wie eine Predigt. Erst erinnert uns Petrus an einen Befehl, etwas, das wir von Gott gesagt bekommen haben. Er erinnert uns noch einmal dran. Danach gibt er uns Hilfen und Möglichkeiten, wie wir diesen Befehl leichter ausführen können, weil der Befehl recht schwer ist zum Ausführen. Und er zeigt uns noch ein ganz kleines Beispiel auf, wie sich das auswirkt auf unser Leben. Und ich werde den ganzen Text einfach mal lesen. Das sind ab dem Vers 13 nochmal bis zum Vers 25. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk eines Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Soweit zu dem Text. Ich werde noch mal kurz den Anfang lesen, 14, 15 und 16. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrus erinnert hier die Gläubigen an einen Befehl von Gott. Den hat er in 3. Mose gesagt, im 11. Kapitel. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und hier müssen wir unterscheiden. Petrus sagt nicht zu uns, dass wir Heilige sein sollen. Weil Heilige, das sind wir nämlich schon. Schlagen wir kurz den 1. Korintherbrief auf. Ich finde, das ist sehr schön beschrieben dort. Und zwar ganz am Anfang, die ersten zwei Verse nur. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1 und 2. Da heißt es, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen in jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Paulus spricht hier die Korinther als Geheiligte an, als Heilige. Und gerade die Korinther, ich weiß nicht, ob ihr die Korinther kennt, aber wenn wir weiterlesen im Korintherbrief, dann sehen wir, was das für Leute waren. Heutzutage würden wir den Kopf schütteln, wenn wir solche Leute sehen würden. In der Gemeinde wird berichtet von Überheblichkeit unter den Geschwistern dort. Es wird berichtet von Streitsucht, dass sie, wenn sie in der Gemeinde Streit hatten, vor weltliche Gerichte gegangen sind. Es wird berichtet von Unzucht. Also das waren welche von einer ganz üblen Sorte. Wenn man das liest, das ist echt heftig, was da drin steht im Korintherbrief, wie die Leute dort waren. Aber trotzdem, trotz allem, redet Paulus sie als Heilige an. Man wird nicht heilig, weil man besonders was getan hat, sondern durch die Gnade von Gott. Wenn man sein Kind ist, dann ist man geheiligt, dann wird man von Gott geheiligt. Und Petrus geht einen Schritt weiter. Wir sollen nicht Heilige sein, Heilige sind wir, sondern wir sollen uns auch so benehmen wie Heilige. Wir sollen heilig sein in unserem ganzen Wandel. Und als Kinder Gottes wissen wir, was Gott gefällt. Wir haben sein Wort. Und in seinem Wort steht der Wille Gottes drin. Wir kennen viele Stellen, da heißt es, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Irgendwo steht, was man seine Frau lieben soll. Und es steht eine ganze Menge Sachen drin. Man soll seinem Bruder vergeben und. Man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Wir kennen den Willen Gottes. Wir wissen, was der Wille Gottes ist. Also sollen wir uns doch so benehmen. Wir sollen uns so verhalten, sagt er. Wir sollen leben, wie Gott ist, also heilig. Und wenn ich mir heutzutage die Gesellschaft anschaue, er sagt hier auch, früher wussten wir es nicht besser, wir handelten in Unwissenheit. Und wenn man sich die Menschen anschaut, dann sieht man, sie wissen es einfach nicht besser. Wenn ich zum Beispiel in der Arbeit mit Kollegen rede und dann zum Thema kommt, dass es bereits Sünde ist, wenn man einer Frau nur hinterher schaut und sie begehrt, dass das bei Gott bereits als Ehebruch zählt, dann reagieren die allermeisten mit Unverständnis. Sie wissen es nicht, es kann doch nicht sein, dass Gott so hart ist. Sie wissen es einfach nicht. Oder ich war seit langem mal wieder in einer Schule, das weißt du schon mittlerweile einen Monat her, und das war anscheinend der Religionsraum, weil an den Wänden sind 10 Plakate gehangen mit den 10 Geboten, die Schüler gestaltet haben. Und bei dem einen stand drauf, da ging es um das Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Es ist da gestanden, du sollst nicht lügen. Und da war eine Waage. Und auf der einen Seite von der Waage waren die Lügen, die schlecht sind. Und auf der anderen Seite stand drauf, welche Lügen sind okay. Welche Lügen sind in Ordnung? Da stand da, Notlügen sind in Ordnung. Es sind Lügen in Ordnung, um andere zu schützen. Und solche Sachen. Also sie wissen es halt einfach nicht besser. Notlügen sind anerkannt. Ich habe mal von jemandem gelesen, der sagt, dass Lügen ein Menschenrecht ist. Weil sie es einfach nicht besser wissen. Aber wir kennen das Wort Gottes. Wir wissen, was Gott gefällt. Und wir sind seine Kinder, wir sind Heilige, also sollen wir auch so verhalten wie Heilige. Und es ist aber nicht so einfach, denke ich. Also ich könnte jetzt sagen, hier, okay, geh mal wieder, ihr wisst, was Gott will. Und dann gehen wir nach Hause und leben wie die besten Heiligen. Leben ein wunderbares, heiliges Leben, wie es Gott gefällt. Ich denke, das geht nicht, das wäre ziemlich doof. Und wir haben aber Hilfen bekommen. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir um den Befehl, den wir von Gott bekommen haben, unsere Gedanken umgürten sollen. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gürtel bekommen. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann kriegen wir einen Gürtel. Und wenn wir mit dem unsere Gedanken umgürten, dann fällt uns das leichter. Und dieser Gürtel hat 2 wichtige Merkmale. Und die wollen wir uns anschauen. Denn Petrus weiß, dass wir nie so leben können, wie es Gott gefällt. Wir sind immer noch hier auf der Erde, wir haben immer noch unseren sündigen Leib. Und bevor wir nicht bei Gott sind, werden wir immer sündigen. Und wir werden nie so heilig sein können, so heilig leben können, wie Gott und wie Jesus gelebt hat auf dieser Erde. Wir werden Fehler machen. Aber es wird uns leichter fallen, wenn wir uns 2 Dinge anschauen. 2 wesentliche Merkmale. Schauen wir uns das erste Merkmal an, das wir hier bekommen. Und zwar geht das ab Vers 17. Da heißt es, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Er sagt hier, wir sind losgekauft worden. Aber wir sind nicht losgekauft worden durch vergängliche Materialien wie Silber und Gold, sondern durch sein Blut. Und an dieser Stelle möchte ich euch ein Buch vorstellen, das ich gelesen habe und das mir sehr wertvoll geworden ist. Das heißt Denk an deine Zukunft von William MacDonald. In diesem Buch geht es darum, für wen wollen wir unser Leben leben. Wir haben nur ein Leben. Und danach ist vorbei mit dem Leben hier auf der Erde. Wir kommen nicht mehr zurück. Und für wen wollen wir unser Leben leben? Und da ist eine Geschichte, steht eine Geschichte drin, die ich euch kurz vorlesen möchte, von einem Missionar aus Angola, der ja bei einem Volksstamm war, bei einem Gottesdienst und dort gepredigt hat. Und ich möchte das kurz vorlesen. Da heißt es: Vor einigen Jahren bemerkte Missionar T.E. Wilson, als er in Angola zu einer Gruppe von Eingeborenen sprach, einen großen, kräftig aussehenden Mann unter seiner Zuhörerschaft. Neben ihm stand ein ängstlich aussehender, zitternder Bursche. Jedes Mal, wenn sich der Mann bewegte, zuckte der Bursche zusammen. Nach Schluss des Gottesdienstes erfuhr der Prediger, dass es wieder die alte Geschichte war. Ein grausamer Herr und sein Sklave. Sofort fing Wilson an, mit dem Sklavenhalter zu verhandeln, um den Jungen loszukaufen. Da für den Sklaven ein hoher Preis verlangt wurde, begann ein Hin- und Herfeilschen. Schließlich jedoch gelangte der Junge in die Hände des Missionars. Er war um einen hohen Preis erkauft worden. Als der Missionar mit dem Sklaven nach Hause ging, erkannte er bald, dass der Sklave vor ihm genauso große Angst hatte wie vor seinem früheren Besitzer. Als sie schließlich Wilsons Wohnung erreicht hatten, setzte er sich mit dem Jungen hin und sagte: Mein Sohn, ich habe dich heute gekauft und jetzt gehörst du mir. Du bist aber von jetzt an frei und kannst tun und lassen, was du willst. Du darfst in den Dschungel zurückkehren und dort bei deinen Stammesgenossen leben. Du darfst aber auch in meinem Haus bleiben und ein Glied meiner Familie sein. Sobald der Bursche erkannte, dass der Missionar wirklich das meinte, was er sagte, blickte er ihn mit tränennassen Augen an und sagte: Herr Wilson, ich will für immer Ihr Sklave sein. Dieser junge Mann wurde nicht erkauft durch Blut, für den ist niemand gestorben, sondern der Missionar hat ihn losgekauft durch Gold und durch Silber. Aber die einzige Reaktion, die diesem, ja, in den Augen von diesem Sklaven für ihn übrig geblieben sind, waren: Herr Wilson, ich möchte für immer Ihr Sklave sein. Jetzt sind wir nicht erkauft worden von unseren Sünden durch Gold und Silber, sondern ja durch das Blut Jesu. Jesus ist auf diese Welt gekommen, Gott ist auf diese Welt gekommen und hat für unsere Sünden am Kreuz bezahlt. Und es gibt viele Bibelstellen in der Heiligen Schrift, die das beschreiben, was er getan hat. Aber ich möchte noch einmal hier drin lesen, weil William MacDonald hat es zusammengefasst in diesem Buch. Er nennt es, das sind die Grundprinzipien, die was jeder Christ sich vor Augen halten sollte. Und ich möchte, das sind 8 Punkte hier, und ich möchte diese Punkte kurz lesen, die sind alle ganz, ganz kurz. Da heißt es: Erstens, aus lauter Barmherzigkeit sandte Gott seinen einzigen Sohn, damit er an unserer Stelle den Tod schmecken sollte. Zweitens, willig verließ der Herr Jesus die Herrlichkeit des Himmels und kam unseretwegen in diese sündige Welt. Drittens, um uns zu erretten, duldete, blutete und starb er. Viertens, der eine, der starb, war nicht irgendein beliebiger Mann, sondern er war der, der die Welten ins Dasein rief. Fünftens, er starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Sechstens, die Leiden, die er erduldete, um die Strafe für unsere Sünden zu tragen, waren so schwer, dass kein menschlicher Geist jemals imstande sein wird, es zu verstehen. Siebtens, für ihn waren wir so wertvoll, dass er sein Blut vergoss, um uns auf dem Sklavenmarkt der Sünde dem Satan abzukaufen. Achtens, er starb, um unser König, Herr und Meister zu werden. Kurz darauf folgt ein Zitat von einer gewissen Betty Danswand, ich kenne die Frau nicht, aber sie sagt: Nach alledem, was er für mich getan hat, was bleibt mir da zu tun übrig und ihm mein Bestes zu geben und ganz und gar für ihn zu leben? Wisst ihr, ich frage mich manchmal, was ich eigentlich mache hier in diesem Leben. Ich weiß das alles. Ich weiß, dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, auf diese Erde gekommen ist und für meine Sünden bezahlt hat am Kreuz mit seinem Leben. Ich weiß das. Aber trotzdem lebe ich ganz oft so, als würde ich es vergessen haben. Als wäre das nie passiert. Eigentlich müsste ich, wie sie schon sagt, mein ganzes Leben, alles, was ich tue, ja, darauf ausrichten, dass es Gott gefällt, um ihm zu gefallen. Um ihm zu dienen, mit allem, was ich habe. Aber oft ist es ganz anders. Oft mache ich Dinge, die, ja, ich frage Gott nicht danach, ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich mache es einfach. Aber es mir gerade gefällt in dem Moment. Und ich müsste eigentlich aus lauter Dankbarkeit ein absolut heiliges Leben führen. Manchmal vergessen wir das allerdings. Und das weiß der Petrus. Der Petrus weiß, dass wir Menschen vergesslich sind. Dass es leicht sein kann, dass wir im Alltag nicht mehr daran denken, was hat unser Herr Jesus Christus für uns am Kreuz getan. Wir wissen, wir vergessen, dass er für unsere Sünden geblutet und gelitten hat. Und ja, mal erinnern uns wieder am Sonntag mal daran oder so. Aber genau deshalb sagt Paulus, erinnert euch daran. Das ist der erste Merkmal von uns, das erste Merkmal von unserem Gürtel. Wenn wir damit unser Gedenken umgürten, mit dem Ausblick darauf, der Herr Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben, dann wird es uns leichter fallen. Oft ist es so, dass wenn ich was tun will und dann denke ich, na, das mache ich jetzt eigentlich nicht, weil ich weiß ja, was Jesus für mich getan hat. Er hat sein Leben hingegeben und was mache ich hier? Und es wird uns leichter fallen, ein heiliges Leben zu führen, so wie es Gott gefällt, wenn wir uns an diese Tatsache erinnern. Wenn wir uns immer daran erinnern, er hat für mich geblutet, er hat für mich gezahlt am Kreuz. Das ist das erste Kennzeichen. Damit sollen wir unsere Gedanken umgürten. Das zweite Kennzeichen lesen wir ab Vers 23. Das zweite Kennzeichen ist sein Wort, sein ewiges Wort. Da heißt es ab Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon Gedanken gemacht habt, was mal in 1000 Jahren von dem, was wir hier sehen, noch da ist. 1000, 2000, 3000 Jahren, vielleicht 10.000 Jahren. Da wird von alledem nichts mehr da sein. Wenn ihr nach draußen schaut, die Bäume werden nicht mehr da sein, das Gras wird verdorrt sein, die Blumen werden verwelkt sein, es wird nichts mehr da sein von all dem, was wir hier sehen. Das Einzige, was noch da sein wird, ist das Wort Gottes, weil das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich weiß nicht, was ihr in eurer Freizeit macht, aber neuerdings gehe ich sehr gerne geocachen. Da hat mich ein lieber Bruder angesteckt damit. Für alle, die nicht wissen, was das ist eine Schatzsuche. Ich gehe nach draußen mit einem GPS-Gerät und suche im Wald oder in der Stadt irgendwo nach kleinen Schätzen und dann trage ich mich ein und wenn er ein bisschen schwieriger zum Finden war, dann bin ich stolz auf mich. Und dann darf ich im Internet einen Hackerl machen, ja, ich habe den gefunden. Und dann, naja, das gefällt mir, dann kommt man ein bisschen nach draußen und man, ja, aber es wird irgendwann nicht mehr da sein. Diese ganzen Schätze, die irgendwo versteckt im Wald liegen, die werden irgendwann nicht mehr da sein. Also wäre es doch doof, wenn ich zu viel Energie, zu viel Kraft und zu viel Zeit darin investiere, nach diesen Schätzen zu suchen. Klar, es macht Spaß hin und wieder und es ist nichts Schlechtes, aber es soll nicht die Hauptsache werden. Oder vielleicht seid ihr ganz stolz auf euer tolles Auto, dass ihr mit dem ihr jede freie Minute, die ihr habt, darin investiert, um es ein bisschen aufzumotzen, wieder schön herzurichten, wenn es mal ein bisschen schmutzig geworden ist, wieder ganz pingelig zu putzen. Ja, das Auto wird irgendwann nicht mehr da sein. Oder vielleicht habt ihr zu Hause bei euch einen Schrank mit unzähligen Klamotten drin. Mit einer Klamottensammlung, die gewaltig ist, dass ein normaler Schrank nicht mehr ausreicht. Oder euer Schuhregal ist quillt über mit Schuhen. Jetzt von der Frauenseite her. Ich weiß es nicht, was ihr gerne macht. Aber das wird alles irgendwann nicht mehr da sein. Es ist nichts Schlechtes. Ich will nicht sagen, dass es etwas Schlechtes ist. Es ist alles gut. Wir brauchen Schuhe und ein Auto. Klar. Aber es soll nicht die Hauptsache werden. Es soll nicht in den Vordergrund rücken von unserem Leben. Ich meine, wir kennen die Stelle alles. Da sagt der Herr Jesus, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Das steht in drei Evangelien, genau in diesem Wortlaut drin. Es war ihm so wichtig, dass er es in drei Stück reingepackt hat. Wir brauchen es, aber es wird vergehen. Und oft sehe ich Menschen, die sich so auf eine Sache einschießen, auf ihren Beruf, auf ihr Auto. Das ist Standard. Das sind alles Dinge, die einmal nicht mehr da sein werden. Aber das Wort Gottes, das wird da bleiben. Und das ist die zweite Sache. Alles wird vergehen. Und das sollten wir uns im Hinterkopf behalten, wenn wir wieder mal was machen. Gut, es ist schön, mal was zu machen, was auch, wo man auch selber Spaß hat. Aber ja, es wird vergehen. Es wird verdorren, es wird verblühen, es wird verwelken, es wird verbrennen irgendwann. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das wird in Millionen Jahren noch da sein. Wenn wir schon ewige Zeiten bei Gott sein werden, wird das Wort Gottes noch da sein. Und das, was wir sehen, nicht mehr. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann wird es uns auch wieder ein Stück leichter fallen, ein heiliges Leben zu führen, so wie Gott es gefällt. Weil dann die anderen Sachen alle in den Hintergrund rücken. Die anderen Sachen werden alle nebensächlich. Und Gottes Wort wird wichtig. Weil Gottes Wort das einzig Beständige ist. Und das Einzige ist, was bleibt. Und wie wirkt sich das dann aber aus? Ich meine, wenn wir das tun, wenn wir ein heiliges Leben führen, wenn wir unsere Gedanken darauf fixieren, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und dass er bezahlt hat für uns, dass wir bei Gott sein dürfen und dass alles andere vergeht, außer sein Wort. Wie wirkt sich diese Einstellung der Gedanken darauf aus, auf unser Leben? Und ich weiß nicht, ob es euch im Moment aufgefallen ist, ich habe jetzt einen Vers ausgelassen, den Vers 22. Den wollen wir nochmal lesen. Da sagt er, eine Sache, nur eine kleine Sache, wie es sich auswirkt. Da steht, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Ein Merkmal, wie sich es auswirkt, ist, dass wir anfangen werden, unsere Geschwister zu lieben. Es fällt mir oft schwer, wenn ich an manche Personen denke, manche bestimmten, denke ich, sage zu Gott, du, den soll ich lieben, wirklich? Das kannst du doch für mich mir nicht verlangen. Und auch wenn ich daran denke, dass andere Leute mich immer lieben sollen, denke ich mir, ja, okay, die Armen, schön für sie. Da haben sie aber was vor sich, wenn sie mich lieben sollen. Aber Gott sagt, eine Folge davon, wenn wir unsere Gedanken auf ihn richten und auf sein Wort, ist die Bruderliebe. Das ist das eine. Es ist eine kleine Sache. Wenn wir auf ihn fixiert sind, dann kommt das ganz automatisch. Dann werden uns die anderen Brüder alle automatisch lieber und natürlich auch die Schwestern. Entschuldigung. Der Mensch, der das heiligste Leben von allen geführt hat, das war ganz eindeutig unser Herr Jesus Christus. Als er hier auf der Erde war, hat er uns vorgelebt, wie ein heiliges Leben ausschaut. Und wenn wir jetzt danach streben, genauso ein Leben zu führen, dann werden wir Jesus ähnlicher. Und er ist derjenige, der, naja, jeden Menschen liebt. Bei dem jeder Mensch gleich ist und er geht ohne Vorurteile oder sonst irgendwas auf die Menschen zu. Für ihn ist jeder Mensch wertvoll. Und wenn wir versuchen wollen, so zu leben, dann wird es automatisch in unserem Leben auch auftauchen, damit wir die anderen lieben. Dann werden wir so wie Jesus, ähnlicher. Wir werden nie ganz so sein können wie er, natürlich, weil wir Sünder sind. Aber wir werden ihm ähnlicher, Stück für Stück. Es ist ein Prozess, es dauert. Und natürlich nicht nur die Bruderliebe. Egal, wo wir auf Jesus schauen und sehen, Eigenschaften von ihm. Wenn wir dann sein Gebetsleben anschauen. Wir werden auch häufiger beten werden, wenn wir auf das fixiert sind. Oder halt im Korintherbrief werden die Früchte des Geistes gezeigt. Sanftmut, Liebe, Freundlichkeit. Es wird alles ausgeprägter werden, wenn wir ja, wenn wir danach bestrebt sind, heilig zu leben und uns die zwei wesentlichen Dinge immer vor Augen halten. Und ich möchte zum Schluss zusammenfassen, was wir gehört haben. Wir haben gehört, dass wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, sind wir heilig. Dann müssen wir nichts mehr dazu tun. Wir sind heilig, auch wenn wir nicht so leben. Aber Gott möchte von uns, dass wir uns so benehmen, dass wir so leben wie Heilige. Aber da es sehr schwer ist, hat er uns einen Gürtel gegeben, mit dem wir unsere Gedanken fixieren sollen. Den Gürtel sehen wir natürlich nicht, aber er hat zwei wichtige Merkmale. Einmal, er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat bezahlt für unsere Sünden. Und das andere Mal, alles, was wir sehen, vergeht. Und nur sein Wort bleibt. Und wenn wir immer daran denken, wenn wir unsere Gedanken immer um diese zwei Dinge kreisen lassen, dann wird es uns leichter fallen, ein heiliges Leben zu führen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und dann werden wir ihm ähnlicher werden. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen, es auszuprobieren. Sich jeden Tag erneut bewusst machen, was er für uns getan hat. Und dass die Dinge vergehen. Und ihr werdet feststellen, es wird leichter werden, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Wir werden fallen, natürlich, aber es wird leichter führen. Es wird leichter, uns leichter fallen, so zu leben, wie es Gott gefällt, nämlich absolut heilig. Amen.